Energiezukunft im Dialog. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz, einer gemeinnützigen Stiftung der NBW. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, durch Veranstaltungen und Online-Beiträge eine informierte Diskussion mit spannenden Referentinnen und Referenten über unsere Energiezukunft und Klimaschutz zu ermöglichen. Unser Podcast bietet Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in Ergänzung hierzu einen Deep Dive, in dem die Themen tiefer beleuchtet werden. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Webseite.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Ich freue mich sehr, denn wir sprechen mit Andreas Klingemann, ein alter Begleiter aus meiner Vergangenheit beim Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, wo er heute Leiter der Abteilung Wärme ist. Also jemand, der sich wirklich mit dem Thema Wärmewende, was die Herausforderungen und Chancen sind, sehr gut auskennt. Du bist nicht erst seit gestern beim BDW, sondern seit 2013, hast davor als Fachgebietsleiter im Bereich Strategie und Politik die Themen Erzeugung und Netze betreut. Das heißt, du kennst beide Perspektiven. Und ich glaube, das ist auch genau das, was jetzt die Themen Strukturwandel und Wärmewende auch so spannend machen. Und das Tolle ist, dass ihr jetzt sogar mit einer eigenen Abteilung unterwegs seid. Und ich finde, das ist doch etwas, wo du mal nochmal erzählen kannst, wie kommt es dazu, dass es jetzt eine eigene Abteilung beim BDW dazu gibt? Und vielleicht auch, warum wird die von jemand geleitet, der Soziologie studiert hat?
Ja, vielen Dank, Katharina. Ja, wie kommt ein Sozialwissenschaftler in die Energiewirtschaft? Das ist mir bis heute noch ein bisschen ein Rätsel. Nein, wie gesagt, du hattest ja schon gesagt, ich komm eigentlich aus dem politischen Teil des BDWs, habe auch viele Jahre im Deutschen Bundestag dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet und irgendwann war es folgerichtig, in einen energiewirtschaftlichen Verband überzuwechseln. Die Abteilung Wärme, das war so eine politisch-strategische Entscheidung der Verbandsführung vor 3 Jahren. Und wir sind jetzt auch im 3. Jahr unserer Existenz. Und da war es eigentlich auch tatsächlich folgerichtig, dass man vielleicht nicht unbedingt einen Energieingenieur mit der Aufgabe betraut, weil es doch darum geht, gerade bei der Wärmewende viele, viele heterogene Interessen erstmal zu erkennen und abzuwägen, in Ausgleich zu bringen. Und das ist natürlich, das war in der letzten Legislaturperiode und zeichnet sich jetzt auch in dieser neu begonnenen Legislaturperiode ab, ein politisch herausforderndes Thema. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Begründung, warum ausgerechnet ich mit dieser Leitung beauftragt wurde. Ist sehr heterogen, das Themenfeld, was wir haben. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich sehr intensiv und originär mit dem Thema Wärmenetze, Fernwärme. Wie geht es dort weiter? Wie können wir Wärmenetze dekarbonisieren? Wie geht der Rechts- und Ordnungsrahmen? Wie kann man den zukunftsfähig gestalten für die Fernwärme? Und welche Rolle spielt die Fernwärme in der Wärmewende insgesamt? Wir betreuen aber auch die Themen, was so diese gebäudeintegrierte Wärme Bereitstellung, Wärmeerzeugung anbelangt. Das heißt im Prinzip von der Heizung, Energieträger, Energieinfrastrukturen, Strom, Gas, welche Rolle werden Wärmepumpen spielen, welche Rolle wird Gas spielen, dekarbonisierte grüne Gase in Zukunft im Wärmebereich. Wir beschäftigen uns auch zunehmend mit dem Thema Prozesswärme. Und da sieht man schon ganz viele Schnittstellenthemen, sowohl in der Energiewirtschaft, aber eben auch politisch, gesamtwirtschaftlich und auch gesamtgesellschaftlich, die wir versuchen zu bündeln und so bearbeiten.
Na, das klingt ja nach einem ganz schönen Blumenstrauß an Aufgaben, den ihr da zu stemmen habt. Ich finde, das ist auch eigentlich sehr symptomatisch, weil ja die Wärmewende, wenn man so nennen will, war ja in langer Historie eigentlich immer so ein bisschen im Schatten von der Stromdiskussion. Also wenn man über Energiewende gesprochen hat, ging es oft primär darum, wie der Erzeugungspark sich verändern muss, wie die Netzinfrastruktur sich verändern muss, etc. Aber was in den Kellern und den Netzen passiert im Hinblick auf Wärmeversorgung, war immer so ein bisschen nachrangig. Und das obwohl, und das ist ja eigentlich das, warum es auch manchmal so der weiße Elefant ist beim Thema Klimaschutz, 40% aller CO2-Emissionen in Deutschland im Wärmemarkt entstehen. Also machen wir doch mal am Anfang vielleicht so eine kleine Bestandsaufnahme. Du bist jetzt mittendrin, du kennst alle Akteure. Was würdest du denn sagen, warum tun wir uns denn so schwer damit? Und wo stehen wir denn aktuell bei dem Thema?
Also vielleicht vorneweg, diese Zahlen mit den CO2-Emissionen und den Anteil, das beruht ja so ein bisschen auf dem Klimaschutzgesetz. Das kennt aber den Bereich Wärme nicht. Das kennt den Gebäudebereich, das kennt die Sektoren Energiewirtschaft und Industrie vor allen Dingen. Und wenn man dort die Wärmebestandteile zusammenzählt, dann kommt man tatsächlich auf diesen hohen Anteil der Emissionen, die in der Wärme, für die Raumwärme, Wasserbereitstellung, aber eben auch für Prozesswärme, industrielle Wärme erzeugt werden oder ja, die Emissionen, die dort entstehen. Die große Herausforderung an der Wärmewende besteht darin, dass sie nicht irgendwo auf der grünen Wiese bei zentralen Standorten für Kraftwerke entsteht, sondern, du hast es angesprochen, zu Hause im Heizungskeller. Das heißt, wir haben es anders als zum Beispiel seinerzeit beim Kohleausstieg nicht mit mehreren Dutzend oder vielleicht 150 Kohlekraftwerksbetreibern zu tun. Nein, wir haben es hier im Endeffekt mit 84 Millionen Menschen zu tun, die ein ganz individuelles Interesse an Wärme haben und ganz unterschiedlich von dem Thema Wärme betroffen sind. Das heißt, es gibt die Gebäudeeigentümer, oftmals Vermieter, und es gibt dann eben auch die Mietenden, die überhaupt keinen Einfluss haben auf die Wärmeerzeugung und wie man sie dann langfristig, beziehungsweise 20 Jahre ist auch nicht mehr so lange, also in kürzester Zeit dekarbonisieren kann. Und das sind natürlich sehr, sehr politisch herausfordernde Fragen. Das hatten wir vor 2 Jahren schon gesehen bei der letzten Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Wir haben es jetzt im Bundestagswahlkampf gesehen. Und man sieht es auch noch ein bisschen im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung.
Und was würdest du sagen, also wenn wir jetzt auf heute gucken, hast du ja schon ein bisschen beschrieben, wo wir stehen. Wenn man sich rein die Zahlen anguckt, ist ja schon spannend. Die Hälfte aller Wohnungen in Deutschland werden mit Gas beheizt. Ein Viertel sind dann mit Heizöl bedient. Und in den neu eingerichteten oder neu gebauten Wohnungen sind da Gasheizungen dann vorne dran. Das sind so ein bisschen die Downsides. Und auf der anderen Seite sieht man dann schon, dass die Wärmepumpen doch auch ihren Mehrwert entfalten, also mit 31% im Neubaubereich da durchaus auch verbaut werden, trotz, da kommen wir später noch dazu, den heftigen Diskussionen darum. Und ein Thema, wo wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, die Fernwärmeheizung ist ja auch etwas, was sich mittlerweile fast in jeder vierten neuen Wohnung widerspiegelt. Und dann kommen wir noch zum letzten Energieträger, der tatsächlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, und das sind die Ölheizungen. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass man die in den Neubauten jetzt nun nicht mehr so findet. Jetzt, das ist so ein bisschen der Blick auf den Ist-Zustand. Wie würdest du denn das Zielbild beschreiben? Wo müssen wir denn hin? Und was brauchen wir denn an Maßnahmen, damit wir da im Wärmebereich tatsächlich auch die CO2-Emissionen runterbekommen und gleichzeitig, ich glaube, das gehört ja auch zum Zielbild dazu, das Ganze auch irgendwie bezahlbar hinkriegen?
Das sind ganz viele Fragen auf einmal. Vielleicht nochmal zu den Zahlen. Schaut man allein auf den Neubau, auf die fertiggestellten Wohnungen in Deutschland, so können wir 2023 tatsächlich sagen, es ist so ein Kipppunkt erreicht worden, dass tatsächlich an erster Stelle die verbaute Wärmepumpe steht mit über 42%, gefolgt von der Fernwärme 26% und Gasheizung folgen dann mit knapp einem Viertel mit 24%. Ändert aber natürlich nichts daran am Gebäudebestand. Deutschland ist weitestgehend gebaut. Also diese Zahlen bezogen sich auf die Wohnungsfertigstellung. Diese Zahlen sind sehr, sehr übersichtlich. Und im Bestand hast du natürlich recht. 56% der Wohnung werden noch mit Gas beheizt. Und dann kommen natürlich noch jede Menge Ölheizung. Insgesamt müssen wir in den kommenden 20 Jahren nicht weniger als 18 Millionen fossilbetriebene Heizungen ersetzen, erneuern und dekarbonisieren, was die Energieträger anbelangt. Also eine riesige Herausforderung. Es ist aber auch ein riesiges Investitions- Vorhaben, volkswirtschaftlich mit riesigen Möglichkeiten, was Innovation, was Märkte, Marktentwicklung anbelangt. Deswegen will ich gar nicht so vor diesen großen Zahlen zurückschrecken. Für die Energiewirtschaft kann ich nur sagen, wir stehen bereit, sehr viel Geld in die Hand zu nehmen, um diese Investitionen, was Infrastrukturen, Erzeugung, Besicherung, Systemintegration anbelangt, zu stemmen. Wichtig für uns sind natürlich die Rahmenbedingungen. Und das ist dann diese nächste große Herausforderung.
Du hast jetzt schon gerade einer der Hauptakteure genannt, die Energieunternehmen selbst. Wer muss denn da alles an den Tisch? Das ist ja etwas, was nicht in der Regie von einem Energieunternehmen alleine liegt, sondern das braucht ja immer so ein gewisses Zusammenspiel. Also die Kommunen sind ja die, die ja auch vor Ort die Planung machen für Neubaugebiete etc. Die sind natürlich da wahrscheinlich auch mit dabei. Also beschreib doch mal, wie das so ein bisschen in der Praxis aussieht. Also wen braucht ihr da mit am Tisch, wenn ihr in so eine Planung auch reingeht?
Wir haben ja seit dem 1. Januar 2024 auch das Wärmeplanungsgesetz. Da ist es in Kraft getreten. Das ist ja parallel entwickelt worden mit dem Gebäudeenergiegesetz, mit der Novelle 2023. Uns wäre es lieb gewesen, recht gewesen, wäre das Wärmeplanungsgesetz vor Jahren schon beschlossen und installiert worden. So gibt es so ein bisschen ein Wirrwarr der verschiedenen Regelungen. Aber dieses Wärmeplanungsgesetz hat einige große Vorteile. Zum einen delegiert es die Wärmewende dorthin, wo sie hingehört, nämlich vor Ort, dort, wo man dann lokale Wärmequellen, erneuerbare Wärmeerzeugung erschließen kann, wo es auch Abwärme gibt, unvermeidbare Abwärme, wo es verschiedene Technologien zur Verfügung gestellt werden können. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass hier so volkswirtschaftlich effizient wie möglich agiert wird und nicht irgendwo in Berlin in dieser politischen Bubble so der eine Weg beschrieben wird für das ganze Land. Du hast es gesagt, in der Wärmeplanung sind die Kommunen die Planungsverantwortlichen. Das können einzelne Städte, Gemeinde sein, das können aber auch Zusammenschlüsse sein von mehreren Gemeinden. Es gibt auch das Beispiel der Kreis Lörrach, wo der gesamte Landkreis gemeinschaftlich einen Wärmeplan entwickelt hat. Also da ist es mannigfaltig und da ist es auch die Frage der lokal verfügbaren Ressourcen und Planungskapazitäten, wie man die sinnvoll einsetzt. Und die müssen die verschiedenen Akteure an einen Tisch bringen. Das ist auf energiewirtschaftlicher Seite immer Stromnetzbetreiber, Stromerzeuger, die lokal tätig sind. Es sind aber natürlich die Gasnetze. Es sind auch diejenigen, die dann dekarbonisierte Gase in Verkehr bringen, also Biomethanerzeuger, Biogaserzeuger, Wasserstofflieferanten vielleicht in Zukunft perspektivisch. Es sind aber auch dort, wo bereits Wärmenetze liegen, sind es natürlich die Fernwärmeversorger und die Netzbetreiber, Wärmenetzbetreiber, die hier mit an den Tisch kommen müssen. Gleichzeitig muss man natürlich die anderen, die Kundenseite, die Verbraucher sehen. Das ist ganz wichtig für die verschiedenen Facetten der Wärmewende, dass man Großverbraucher mit ihren Bedarfen und perspektivischen Bedarfen an konkreten Energieträgern mit an den Tisch bringt. Es ist wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, sprich Hauseigentümer und interessierte Bürgerinnen und Bürger mit an den Tisch bringt und dass man da gemeinschaftlich das Sinnvollste, das heißt tatsächlich auch das Kosteneffizienteste, versucht gemeinsam zu diskutieren, herauszuarbeiten und dann in die Planung gehen. Da ist mir auch immer wichtig, denkt bei der Planung auch immer an die Umsetzung, dass halt auch alles, was beschlossen wird, vor Ort geplant wird, dass es auch realistisch umsetzbar ist. Es bringt nichts irgendwie in einem kleinen Schwarzwalddorf ein großes Wärmenetz, wo alle Häuser angeschlossen sind, zu planen. Das ist weder energiewirtschaftlich noch klimapolitisch noch finanziell irgendwie machbar und realistisch. Und am Ende wird wahrscheinlich auch derjenige fehlen, der das Ganze umsetzt. Also das heißt, es muss immer auch auf die Umsetzbarkeit von den verschiedenen Maßnahmen geachtet werden.
Jetzt hast du ja eine Reihe an Akteuren genannt, die da zusammenspielen müssen. Wer hat denn so ein bisschen die Fäden in die Hand? Also wer stößt denn den Prozess an und guckt, dass die Leute dann auch wirklich an den Tisch kommen, die es braucht, um dann auch eine praxisnahe Planung auch garantieren zu können?
Also gesetzlich verpflichtet sind die Kommunen. Die Kommunen bedienen sich in der Regel auch irgendwelchen Planungsbüros, Planungsanbietern. Da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Anbieter, die sehr, sehr gut arbeiten können und im Prinzip schon so eine Rumpfwärmeplanung erstellen können für bestimmte Gemeindegebiete, ohne vorher mit irgendjemandem gesprochen zu haben, allein auf Grundlage der vorhandenen Strukturdaten. Aber wer immer zwingend dazugehört, sind auf jeden Fall die Energieversorger, die das im Prinzip dann tatsächlich konkret umsetzen müssen in konkreten Infrastrukturen und der Bereitstellung der entsprechenden Energieträger beziehungsweise bei Fernwärme der dekarbonisierten Wärme.
Jetzt bist du ja so auf der Perspektive der Energieversorger tief drin. Wenn du auf den Prozess und jetzt auch die Ergebnisse schaust, die es bisher gab, was läuft denn aus deiner Sicht gut und was müsste sich aber auch noch verändern, damit wir da auch vor Ort schneller vorankommen?
Bis jetzt läuft die Wärmeplanung, die kommunale Wärmeplanung recht gut an. Zumindest in bestimmten Gebieten und auch in bestimmten Ländern. Wir hatten Anfang des Jahres eine Auswertung gemacht aller Städte über 45.000 Einwohner und haben gesehen, man kann es an einer Hand abzählen, wie viel Städte in der Größenordnung sich noch nicht mit der Wärmeplanung beschäftigen. Wir haben die Beispiele aus Baden-Württemberg, wo die größeren Städte und Gemeinden jenseits der 20.000 Einwohner bereits einen Wärmeplan haben. Viele Städte sind schon nachgezogen auf freiwilliger Basis, wenn man auf München schaut, auf Rostock. Die Berliner sind mittlerweile sehr weit in ihrer Wärmeplanung. Hamburg, also da läuft sehr viel. Und auch ein Großteil der kleineren Kommunen sind auch mittlerweile aktiv. Da gibt es so ein paar regionale Gegebenheiten, wo noch ein bisschen ausgebremst wird. Aber das wird hoffentlich auch in den nächsten 2 Jahren sich ändern und bessern. Dort läuft es eigentlich ganz gut, was die Planung anbelangt. Unser Petitum ist immer, Länder, ihr seid nun in der Verantwortung, unterstützt die Kommunen bei der Wärmeplanung, sei es finanziell, sei es durch Rechenzentren, Rechenleistung, sei es durch Beratungsangebote. Vor allen Dingen nehmt Geld in die Hand. Dort ist jetzt die Möglichkeit, mit dem Landesanteil von dem Sondervermögen hier Gutes zu tun und die Kommunen bei der Planung zu unterstützen. Aber wie ich schon gesagt habe, denkt immer bei der Planung auch die Umsetzung mit. Und da ist es auch ganz wichtig bei der Umsetzung, denkt immer die Finanzierung mit. Da gibt es dann diesen Förder- und Finanzierungsbedarf, sowohl bei den Unternehmen der Energiewirtschaft, die das Ganze umsetzen. Das geht aber dann schlussendlich bis zu den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern und die Häuser, die dort, ja, angefasst werden müssen. Und wenn es nur eben der Heizungstausch ist.
Also das liebe Geld ist auch hier ein Thema. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen kommunalen Vertreter hier im Podcast gesprochen und man merkt schon, wie hoch der Druck an Aufgabenfülle und aber auch die finanzielle Belastung, die damit einhergeht, auf die Kommunen ist. Also das ist nicht weniger geworden über die letzten Jahre. Und dann kommt da natürlich noch dazu, und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, zumindest wird mir das oft auch gespiegelt, das erfordert ja auch eine gewisse Kompetenz in der Verwaltung. Ja, also deshalb glaube ich, umso wichtiger der Hinweis, den du sagst, sucht euch Partner, die die Materie kennen, die dann auch einschätzen können, wie manche Lösungen, die man da auch sich anschaut, funktionieren oder eben auch nicht funktionieren, damit man dann seine Investitionen auch richtig, richtig tätigt und nicht am Ende auf einer Planung sitzt, die nicht umsetzbar ist. Also finde ich nochmal schön, so deinen Hinweis, die richtigen Partner für eine praxisnahe Lösung sollte man sich frühzeitig suchen. und sich dann auch Gedanken darüber machen, wie man das vernünftig finanziert. Die Rolle vom Land hast du schon angesprochen. Darüber irgendwie auch schon so ein bisschen die neue Bundesregierung angeteasert mit ihrem Sondervermögen. Erwartest du dir da nochmal auch neuen Schwung bei dem Thema, dadurch, dass da jetzt so ein bisschen auch nochmal Geld in die Kassen fließt?
Ich habe da so ein bisschen eine persönliche Meinung dazu. Und ich umschreibe die immer mit das süße Gift der großen Summen. Das heißt, dieses Sondervermögen, 500 Milliarden Euro, das muss man erstmal auf der Zeitschiene sehen. Da sind wir dann bei 10 bis 12 Jahren und dann der ganze Investitionsbedarf in allen Infrastrukturen, sei es Eisenbahn, Brücken, großes Thema, die maroden Brücken in Deutschland, die mangelhafte digitale Infrastruktur. Also man kann diese Liste ewig weit führen auf den verschiedenen staatlichen Ebenen bis dann zu den Kommunen mit Schulen und so anderer sozialer Infrastruktur. Das heißt, man muss dieses Geld sehr klug einsetzen. Wir haben die Hoffnung, dass die Wärmewende einen Anteil bekommt, aber ich fürchte, er wird nicht so groß sein, wie sich so der ein oder andere Akteur in der Energiewirtschaft oder insgesamt auch in der Politik für dieses Themenbereich wünscht. Aber ja, schauen wir einfach mal. Wir sind im Gespräch mit der Politik. In der kommenden Woche ist auch Haushaltswoche für den Bundeshaushalt 2025, der auch nochmal wichtige Weichen stellt, zum Beispiel beim Klima- und Transformationsfonds, wie der ausgestattet werden soll, mit und ohne Sondervermögen. Das kann ich jetzt im Moment gar nicht beurteilen. Nichtsdestotrotz, das ist aber schon mal eine ganz wichtige Indikation, was die neue Bundesregierung, welche Schwerpunkte sie da setzen möchte.
Also super spannend, wo wird das Geld dann am Ende auch hinfließen? Aber ich glaube, wenn man sich die Klimabilanz der Bundesregierung anguckt, was ja schon angesprochen, der Bereich Gebäude ist ja einer, der da definitiv noch Nachholbedarf hat. Schauen wir mal, was da dann noch so kommt. Jetzt wenden wir uns mal so den konkreten Technologien vielleicht zu. Es gibt ja so die Technologien, die irgendwie in den letzten Monaten, Jahren kann man fast sagen, immer wieder zur Aufregung führen. Das sind oft die dann im eigenen Keller irgendwie stattfinden. Und es gibt die so, ich nenne es mal so ein bisschen so Mauerblümchen-Dasein fristen. Das sind gerade so Themen, die vielleicht jetzt nicht so vor jedermanns Haustür bewusst wahrgenommen werden. Das ist das Thema auch Netzinfrastruktur. Fangen wir doch mal mit den Mauerblümchen an. Was ist denn die Hürde bei der Transformation der bestehenden Wärmenetze?
Also da gibt es verschiedene Hürden bei der Transformation der Wärmenetze. Der eine Punkt ist, der gesetzliche Druck nimmt weiter zu. Das heißt, diese ganze Regulierung, Regulatorik und Bürokratie binden sehr wertvolle Transformationsressourcen innerhalb der angesprochenen Unternehmen. Da sind ganz konkret zunehmende Berichtspflichten und komplexe Regelwerke zu benennen, die ganze Umsetzung operativer Maßnahmen ausbremst. Da gibt es aber auch die konkrete Infrastrukturplanung vor Ort. Also oftmals sind die verschiedenen Bereiche in der kommunalen Verwaltung gar nicht so richtig miteinander abgestimmt. Der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin wird wissen, was ich meine, wenn es zum Beispiel um Baustellenplanung geht, dass man baut einen neuen Radweg oder man baut irgendwie eine neue, verlegt ein Breitbandkabel, reißt eine Straße auf und vergisst bei alledem irgendwie, oh, da wollten wir eigentlich auch noch eine Wärmeleitung bauen. Und dann hat man das oftmals so wegen Fördermitteln für den Straßenbau, dass dann 5 oder noch mehr Jahre diese Straße nicht mehr angefasst werden darf. Also das sind so ganz viele konkrete kleine Probleme. Ein ganz großes Problem bei der Wärmewende und speziell auch bei den Wärmenetzen ist natürlich auch der Fachkräftemangel. Zum bestehenden Wärmenetz ein Beispiel aus dem neuen Ländern. Da besteht die Planungsabteilung beim Fernwärmeversorger in einer mittelgroßen Stadt aus 2 Personen. Die können aber nicht 300 Millionen Euro Investitionsbedarf innerhalb von 20 Jahren planen und verbuddeln. Das heißt, die müssten quasi verzehnfacht werden, damit wir dann tatsächlich diese Transformationsleistung auch innerhalb des Zeitbudgets erfolgreich managen können. Und ein ganz großes Hemmnis ist zurzeit die dauerhafte und auch in großen Teilen falsche Debatte um eine umfassende Regulierung der Fernwärme. So als könnte man einfach so den Regulierungsrahmen, den wir aus dem Gas- oder aus dem Strombereich kennen, auch auf die Wärme überklappen. Und es verkennt natürlich die Realität der lokal begrenzten und abgeschlossenen und sehr, sehr heterogenen Wärmenetze.
Was würdest du denn da, was würdet ihr denn empfehlen, wie man da am besten rangeht?
Getriggert wird das ja immer mit so einem Kostenargument oder mit so einem Preisargument, Fernwärme sei teuer oder sei ein Monopol. Sagen wir mal so, ein Stromnetz ist klassischerweise auch ein Monopol. Und die Vorschläge, die jetzt so im Raum stehen mit einer eigenen Behörde und wir führen einen Effizienzvergleich ein, wir führen einen Preisdeckel ein. Ich fürchte, das führt zu so viel Bürokratie, dass die Unternehmen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, tatsächlich die originäre Aufgabe, nämlich Transformation und Dekarbonisierung der Wärme durchzuführen. Was wir deswegen vorschlagen als Instrument des Verbraucherschutzes, ist eine ausgebaute kartellrechtliche Missbrauchskontrolle, dass man wirklich gezielt diejenigen, wo man denkt, auf Basis eines Preises, den man für überhöht erachtet, oder einem anderen Kriterium, dass man dort dann genauer in die Bücher schaut, des Unternehmens.
Statt nochmal zusätzlich da neue Behörden aufzubauen, eher nochmal das Mandat dann da diesbezüglich zur Kontrolle nochmal ausweiten. Okay.
Genau.
Also das ist ja schon nochmal ein dickes Brett. Ich erlebe das tatsächlich auch, kriege viele Berichte auch, dass tatsächlich dieses Thema Tiefbau und die Kapazitäten dort schwer ausgelastet sind, dass man da schon auch in so einer integrierten Infrastrukturplanung allein deshalb ein Interesse dran hat, weil man eben nur eine begrenzte Kapazität an Leuten zur Verfügung hat, dass man da nicht alle 3 Jahre da die Creme wieder aufreißt, sondern wenn möglich ist, dann in einem Rutsch plant und dann auch umsetzt. Also ich höre zumindest auch von den Kommunen, dass da auch ein Bewusstsein für auch wächst. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann in den nächsten Jahren hoffentlich auch niederschlägt. Kommen wir mal zu dem Aufregerthemen. Natürlich darf so ein Podcast nicht am Gebäudeenergiegesetz vorbeigehen. Und wir hatten ja wirklich sehr aufgeregte Diskussionen darum. Fangen wir mal an. Warum hat die Wärmepumpe eigentlich so ein schlechtes Image? Ich gehe mal mit einem Bekenntnis raus. Wir haben selber eine Wärmepumpe. Ich bin total happy, weil aktuell, wo jetzt die Temperaturen steigen, unsere Wärmepumpe mich gleichzeitig auch kühlt. Ich habe in der Praxis eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, aber irgendwie hat sie gesellschaftlich echt einen Schlag wegbekommen, oder? Wie nimmst du das wahr?
Ja, das ist tatsächlich so, diese politisch überhitzte Debatte 2023 in dem Gesetzgebungsprozess zum heute existierenden Gebäudeenergiegesetz oder wie es euphemistisch im Koalitionsvertrag genannt wird, Heizungsgesetz. Aber es gibt noch ganz viele andere Bezeichnungen. Hier, jeder kennt noch die Überschrift aus der Zeitung mit den 4 Buchstaben Heizungshammer oder Habecksches Heizungshammer. Also da gibt's ja wunderbare Bezeichnungen dafür. Und das hat natürlich nachhaltig so die Leute verunsichert. Kurzum, wir hatten es ganz am Anfang davon, wie hoch der Anteil der mit Gas beheizten Wohnungen und Gebäude in Deutschland ist. Und es ist natürlich eine bewährte Technologie. Das ist bekannt. Man weiß etwa, was so Pi mal Daumen, was so ein Gaskessel kostet. Man kann den auch relativ zügig verbauen. Und in der Vergangenheit muss man natürlich auch sagen, man hat unglaublich wenig für Pipeline-Gas, also für Gas, was man dafür genutzt hat, für die Heizung bezahlt. Und deswegen, die Menschen sind dann natürlich immer träge. Ein Heizungskeller ist jetzt aber auch kein schnittiger Neuwagen. Also das heißt, man zeigt ja gerne irgendwie Besuchern, Bekannten, Nachbarn sein neues Auto und prahlt, wie viel PS und sonst was. Ich habe es noch nie erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, komm, hier, geh mal in den Heizungskeller, ich zeig dir hier meine neue Heizungsanlage, meine Wärmepumpe oder meine Fernwärmeübergabestation. Also das sind erstmal so ganz...
Das heißt, wir bräuchten mal eine Image-Kampagne für den Wärmekeller, oder wie?
Das auf jeden Fall. Also das rege ich hier auch im BDEW immer wieder an. Lasst uns doch versuchen, mit Marktpartnern wie Herstellern und auch mit der Handwerkerschaft irgendwie so was Positives und positives Bild zu zeichnen. Wärmepumpen sind momentan auch teurer in der Anschaffung. So ein Gaskessel weiß man eben so Pi mal Daumen und da kommt der Installateur. Eine Wärmepumpe muss erstmal individuell an das Gebäude angepasst werden. Das heißt, da kommt erstmal Planung. Der Installateur, der mir die Wärmepumpe verbaut, muss da erstmal 1-2 Tage Minimum Arbeit reinstecken, bevor da überhaupt irgendwie ein bisschen Wärme aus meinem Heizkörper abstrahlt. Dann ist eine Wärmepumpe in der Anschaffung immer noch teurer und vor allen Dingen die Installationskosten sind höher als bei einer klassischen Austausch von einer Gastherme. Das heißt, wir müssen da auch nochmal versuchen, mit den Kosten runterzukommen.
Wobei so über den Lebenszyklus gedacht, ist er dann wahrscheinlich doch ein ganz kluges Invest ist, oder? Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die CO2-Bepreisung auch im Wärmebereich dann Fuß fasst.
Genau. Was wir brauchen, und das hoffe ich jetzt auch, jetzt haben wir ja da tatsächlich im vergangenen Jahr, wenn ich mich recht entsinne, 250.000 Wärmepumpen abgesetzt und ich gehe davon aus, die meisten sind da auch verbaut worden. Ich glaube, das wird jetzt so langsam sich Bahn brechen, wenn es denn auch die ersten Best Practice Beispiele gibt. Also, dass tatsächlich jemand sagt, hey, ich wohne in einem Altbau, mit diesem und jenem Dämmstandard, ich musste nicht viel ändern, vielleicht die Heizfläche ein bisschen vergrößern, aber ich habe eine Wärmepumpe, die war gar nicht so teuer. Das ist jetzt, die ist im Unterhalt unglaublich billig, weil eben diese Jahresarbeitszahl stimmt.
Also über die Energiekrise waren wir sehr froh mit unserer Wärmepumpe, muss ich sagen. Also da hat jeder, der eine Wärmepumpe drin hat, dreimal durchgeatmet. Die Nachbarn mit der Gasheizung, die haben da, glaube ich, dann dumm geguckt.
Ja, wobei da auch viele Angst hatten, dass die Stromversorgung in Mitleidenschaft gezogen wird, wurde tatsächlich in dieser Energiepreiskrise. Es war ja keine wirkliche Versorgungskrise, sondern meines Erachtens eine Preiskrise 2022, 2023, wurden unglaublich viele Biomasseheizungen verkauft, also Pellets und bis hin zum Scheitholz, dass die Leute gesagt haben, hey, Holz aus dem Wald und wenn es aus einem städtischen Park ist, das gibt's immer, da kann man immer noch was machen, das ist krisensicher. Aber jetzt sind wir über die Krise rüber und jetzt fängt man wieder von vorne an. Aber wie gesagt, ich habe diese Hoffnung, dass das Image der Wärmepumpe sich sukzessive in den nächsten Monaten und 1-2 Jahren wieder bessert.
Einfach auch durch die Praxiserfahrung, ne? Jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Mensch angekommen. Damit haben wir auch angefangen und langsam kommen wir auch zum Ende. Und jetzt kommen wir wieder zum Mensch, weil am Ende sind es ja dann doch die Endkundinnen, die dann ihre Kellertüren öffnen müssen und entsprechend dann die Heizungsaustausche auch ermöglichen. Wie ist denn dein Eindruck? Wie ist es um die Akzeptanz bestellt? Du hast gerade gesagt, in und nach der Energiepreiskrise war viel Bewegung drin. Da waren die Leute irgendwie aktiv. Da haben sie erstmal vielleicht auch sich damit mal beschäftigt, was sie eigentlich da im Keller haben. Aber wie ist euer Eindruck? Wie hat sich das entwickelt? Und was kann denn der oder die Einzelne auch tun? Weil unsere Hörerinnen und Hörer sind auch immer sehr interessiert. Das sind ja Leute, die sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Auch zu wissen, wo ist denn der eigene Handlungsspielraum?
Also eine ganz große Aufgabe für Politik, aber eben auch gerade für die Kommunen, die in der kommunalen Wärmeplanung mittendrin stecken, beziehungsweise die abgeschlossen haben, inklusive der Partner, die sich dort beteiligt haben, auch die Energiewirtschaft. Also kurzum, das ist eine große Gemeinschaftsaufgabe, Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, ihr werdet euch mit dem Thema Wärme und Dekarbonisierung der Wärme auseinandersetzen müssen. Ihr müsst es nicht heute machen und schon gar nicht gestern. Gestern wäre schön gewesen, aber ihr müsst es heute nicht machen. Aber ihr werdet auf dem Weg hin zur Klimaneutralität 2045 euch damit beschäftigen müssen. Aus verschiedenen Gründen auch, dass zum Beispiel Gasnetzbetreiber, wie es ja schon Beispiele gibt, sagen, im Jahr XY werde ich mein Gasnetz stilllegen.
Ja, gibt es in Baden-Württemberg ein Unternehmen, die MVV, glaube ich, die das gemacht hat, ne?
Ja. Genau. Und sagen wir mal so, wenn jetzt der Regulierungsrahmen Gas und die Gasbinnenmarktrichtlinie umgesetzt ist, wird es wesentlich mehr Fälle geben, wo Gasnetzbetreiber sagen, dieser Gasstrang ist nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben auf Dauer oder ich werde das Netz umstellen. Also es wird da sehr viele Entwicklungen geben. Das heißt aber, wir müssen den Bürgern, ohne dass Angst entsteht, sagen, ihr müsst euch irgendwann mal mit dem Thema beschäftigen und euch mit einer zukünftigen Heizung darüber Gedanken machen. Und wir unterstützen euch. Also das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Zweck der kommunalen Wärmeplanung, dass ja auch so ein Unterstützungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger liefern soll.
Ja, ja.
Mit welchen Technologien kann ich konkret bei meinem Haus oder in meiner Wohnung rechnen in Zukunft? Was ist dort das Sinnvollste und Schlauste? Wichtig ist natürlich aber auch der Förderrahmen. Wir unterstützen euch. Und man muss natürlich auf, kann man das sagen, vulnerable Gruppen achten. Den Begriff kennen wir ja alle noch aus der Corona-Zeit, anfällige Gruppen. Das ist zum Beispiel auch demografisch gedacht. Hausbesitzer und damit auch ganz, ganz viele Vermieter sind schon in einem gewissen Alter. Das kann 50 Jahre alt sein. Im Durchschnitt sind sie knapp über 60 Jahre. Ich kenne sehr viele Beispiele, da sind die Vermieter über 80 Jahre. Da muss man nochmal ganz anders unterstützen und beraten. Warum ein 80-Jähriger, warum soll der irgendwie was am Gebäude machen oder an der Heizung?
Absolut.
Wenn er es dann nicht mehr erlebt oder so jemand auf die Bank, einen Kredit aufzunehmen, bei aller Liebe, aber selbst die beste Sparkasse sagt, wir haben da ein Problem. Also das heißt, da muss man nochmal wesentlich stärker einen Fokus drauf setzen, die Leute zu unterstützen. Und was man natürlich auch immer machen muss, für die Akzeptanz nicht nur der Wärmewende, sondern auch insgesamt der Energiewende, man muss die entsprechenden notwendigen Berufe unterstützen und befördern. Ich sprach vorhin von dem Fachkräftemangel. Das heißt, man muss die Menschen begeistern, dass sie ihre Kinder oder die jungen Menschen, dass sie MINT-Berufe ergreifen oder auch Handwerksberufe und dann auch tatsächlich auch ganz konkret in Planung am Schreibtisch oder im Zweifelsfall mit einem Bagger oder Schaufel sich an der Energiewende und Wärmewende beteiligen können.
Absolut. Das finde ich nochmal einen super wichtigen Punkt. Wir hatten auch jemand aus der Handwerkskammer bei unserer Stiftungsveranstaltung zum Thema Fachkräftemangel und der sagte, sie versuchen auch dieses Image von dem Heizwasser gar scheiße Monteur auch wirklich zu verändern, weil das heute keine Leute mehr sind, die mit so schweren Handwerkskoffern da rumrennen, sondern teilweise mit so digitalen Computern, wo sie dann Abmessungen machen muss. Also wirklich Berufe, die auch eine hohe Komplexität und auch ganz andere Profile auch nochmal brauchen. Und dass für Frauen auch zum Beispiel spannende Berufe sind, wo, glaube ich, früher auch so ein gewisses, das ist kein Beruf für Frauen, so irgendwie dieses Motto galt. Ne? Und das hat sich alles geändert. Und ich glaube, da kommen spannende Zeiten auf uns zu.
Absolut.
Wir sind schon so ein bisschen am oberen Ende unserer Zeit, reizen das gerade so ein wenig aus. Aber ich möchte noch einen letzten Tipp von dir. Und zwar, was wir immer machen, damit unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie in das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die Möglichkeit haben, da nachzulesen oder nachzuhören, fragen wir unsere Expertin, ob sie noch einen Tipp haben, wo denn nochmal das Thema vertieft werden kann. Das kann ein Podcast sein, kann ein Buch sein und was auch immer dir da gerade einfällt.
Da, ich möchte es ganz klassisch machen und auf die BDW-Homepage verweisen, wo man sehr viele Informationen bekommt. Dort haben wir zum Beispiel ein ganzes Angebot an so Frage-Antwort-Kataloge. Was ist Fernwärme? Wie kann man sie dekarbonisieren? Wie kann sie sich weiterentwickeln? Wir haben dort auch ein BDW-Heizkostenvergleich. Das heißt, wer sich dafür interessiert, weil er persönlich in der Planung mit einem Heizungstausch steht, findet dort ein kostenloses Tool, wo er sich schlau machen kann und verschiedene Technologien und Energieträger ins Verhältnis setzen kann. Dort findet man auch ganz viele Links zu unserer aktuellen BDW-Stadtwerke-Studie, zum Fortschrittsmonitor. Wir betreiben auch zusammen mit AGFW und VKU ein Wärmepreisportal, wärmepreise.info, wo man auch nochmal bei Wärmenetzen so ein bisschen Strukturdaten und Preisniveaus vergleichen kann. Wen es interessiert, also die Verbraucherschützer und Mieterverbände sind da sehr, sehr aktiv auf dieser Plattform. Und um mich persönlich so ein bisschen unter Zugzwang zu setzen, mal hin und wieder auf die Homepage schauen. Wir erarbeiten zurzeit eine Roadmap Wärme. Und wenn sie denn in wenigen Wochen hoffentlich fertiggestellt ist, dann wird sie, glaube ich, auch nochmal eine anregende Lektüre sein für die dann beginnende Heizperiode im Herbst.
Sehr gut. Da werden wir dich beim Wort halten und unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Die ganzen Tipps und Hinweise gerne verlinken wir die auch nochmal. Schick uns das gerne im Nachgang, dann können wir das in unsere Fußnoten für den Podcast nochmal reinpacken. Ich würde sagen, da ist jetzt eine ganzer Blumenstrauß an Dingen, wo man sich nochmal jetzt nach dem Podcast informieren kann. Du bist auch nicht aus der Welt. Wer dich finden möchte, findet dich beim BDEW. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Gelegenheit hatten, mal auf dieses spannende Thema Wärmewende zu gucken, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, und bedanke mich ganz herzlich bei dir für die Folge und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank für die Einladung und die Gelegenheit. Von mir auch einen schönen Tag. Machen Sie es gut und bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne.
Das war der Podcast Energiezukunft im Dialog der Stiftung Energie und Klimaschutz. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Mehr Informationen über unsere Formate finden Sie in den Shownotes und auf unserer Webseite.